At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden?
Ui, ui, ui.
Und den allertiefsten Dschungel erforschen?
Wow.
Ganz allein verlorene Goldschätze finden?
Ding.
Und an den größten Dreckschrauben, die die Welt je gesehen hat?
Oh,
dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz, sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery+.
Es gibt jetzt einfach ganz, ganz viele Werte, mittelgroß, klein. Viele von den Aktien haben auch gut informierte Anleger nicht mehr auf dem Bildschirm und Privatanleger schon überhaupt keinen Zugang zu diesen wertvollen Research-Informationen. Da gibt es dann Sachen, wo man dann sagt, die sind ja erstaunlich günstig. Und das wollen wir eben weitergeben an unsere Leser.
Servus und herzlich willkommen zum Alpha Cap Report, dem neuen Börsenbrief aus der Tiefe des Marktes. Wir stehen für jahrzehntelange Börsenerfahrung, tiefgehende Analysen und beste Kontakte in die Finanzwelt. Und heute möchte ich euch einmal das Mastermind hinter dem Alpha Cap Report vorstellen. Ich sage herzlich willkommen, Andreas Körner.
Hallo Peter, grüß dich.
Freue mich sehr, dass du da bist.
Geht mir genauso.
So, aber natürlich die spannendste und wichtigste Frage weg, Andi. Was erwartet eigentlich die Leser beim Alpha Cap Report?
Beim Alpha Cap Report legen wir den Fokus auf Sondersituationen an den Märkten mit dem Schwerpunkt Nebenwerte, und zwar internationale und auch inländische Nebenwerte. Die gehen so in der Berichterstattung manchmal ein bisschen unter, weil es auch immer weniger Research-Material von Banken gibt und Privatanleger schon überhaupt keinen Zugang zu diesen wertvollen Research-Informationen haben. Die werden nach wie vor noch oft mit Fondslösungen irgendwie oft aus dem eigenen Haus abgespeist, und auch Einzelaktien-Research wird eigentlich immer knapper. Diese Lücke wollen wir füllen. Wir wollen aber auch andere Sondersituationen an den Märkten aufgreifen, zum Beispiel im Derivatebereich. Da gibt es dann schon Produkte, die in einer gewissen Marktphase sehr nützlich sein können und renditestark und vor allem auch den Vorteil mitbringen, dass sie mit dem Rest des Marktes nicht korrelieren. Dann wird es immer geben ein von uns sehr stringent nachgehaltenes Musterdepot, wo auch für früher ausgesprochene Empfehlungen immer eine Handlungsanweisung mitgeliefert wird. Das geht mir manchmal ein bisschen unter in anderen Medien, dass man sagt, okay, auch der emanzipierte, erfahrene Anleger hat ein Produkt gekauft, hat eine Aktie gekauft, einen Nebenwert, dann passiert irgendwas Einschneidendes, kann was Positives oder Negatives sein, und dann ist er so ein bisschen im luftleeren Raum. Das wollen wir unbedingt schließen, diese Lücke, indem wir immer auch konsequent dazu stehen, wenn mal was nicht so gut geklappt hat. Weil gerade dann wollen unsere Leserinnen und Leser ja irgendwie auch eine Information, ja, wie soll ich jetzt mit diesem Schaden weiterverfahren? Oder auch, wenn schon die Buchgewinne aufgelaufen sind, halte ich die Aktie weiter oder stocke ich sogar noch auf, weil sie an Dynamik gewonnen hat. Mhm. Und all diese Sachen wollen wir immer konsequent auch mit Stop-Loss-Niveaus, die wir nennen, um auch automatisch Buchgewinne zu sichern und nicht wieder verloren gehen zu lassen. Das ist meiner Meinung nach ein ganz wichtiger Punkt jedes Börsengeschäftes, dass man von Anfang her gleich den Ausstieg mitdenkt. Mhm. Das kostet sehr viel Rendite, glaube ich, wenn man das eben nicht macht. Und da wollen wir aktiv, und das ist auch einer der Punkte, wo wir ein bisschen Alleinstellungsmerkmal haben. Wir bieten das wirklich konsequent an und sind auch über direktes Feedback unserer Leserinnen und Leser sehr dankbar. Also wir wollen da quasi mit den erfahrenen, aktiven Anlegern in den Dialog treten und möchten ihnen halt wirklich so ein Sparringspartner sein, der gemeinsam mit ihnen hilft, die Rendite zu erhöhen.
Mhm. Ja, das ist natürlich, weiß man ja auch so aus der der Kapitalmarktforschung eines der Schlüsselerfolge ist, dass man eben nicht nur einen Einstiegszeitpunkt weiß, sondern eben auch ein Ausstiegsszenario hat, ne? Und dann nicht wieder Ochs vorm Berg steht, wenn irgendeine Kleinigkeit passiert und dann man eben immer wieder in diese Börsenpsychologie-Fallen kommt, ja, immer wieder und nachkaufen und nachkaufen und nachkaufen und dann ganz unten schmeißt man es dann doch wieder raus.
Ganz genau. Das ist auch einer der, glaube ich, wertvollen Punkte von einem gut gemachten Börsenbrief, dass man auch die psychologische Seite im Griff hat und auch da einfach die nötige Zuversicht vielleicht gibt, wenn sie angebracht ist. Aber auch mal dann wirklich sagt, okay, nee, tut uns leid. Wir haben auch extra eine Rubrik, die heißt We're Sorry, wo wir sagen, okay, zwangsläufig wird auch mal was nicht so gut klappen. Aber wir geben auch dann, wie gesagt, die Handlungsanweisungen.
Ja, ist auch wichtig, dass man eben dieses blinde Versprechen nicht mehr gibt, dass es einfach nicht gibt. Auch wir können alle die Zukunft nicht vorhersagen, sondern wir können eben nur mit guter Analyse und sehr viel Erfahrung versuchen, gute Renditen zu erzielen. Aber man muss eben auch konsequent sein. Und dazu gehört natürlich auch Transparenz und Ehrlichkeit, ne?
Was wir auch leisten können und anbieten wollen, ist der Zugang zu unseren hervorragenden Informationsquellen. Das Team und ich, wir sind alle schon sehr, sehr lange in den Märkten, haben unterschiedlichste Ausbildungsgänge, alle mit verschiedenen Bezügen zum Finanzmarkt. Und wir haben sehr gute Gesprächspartner und haben auch in den vielen Jahren einfach dieses Rüstzeug uns selber angeeignet, wie man Informationen sortiert, wie man sie einordnet, wie man sie bewertet. Und das ist einer der Punkte, die wir auch gerne weitergeben möchten.
Das ist so das, was uns noch eint, die wir uns ja seit jetzt 25 Jahren beide, witzigerweise, obwohl wir ein bisschen unterschiedliches Alter sind, ja schon in dieser Branche unterwegs sind. Das ist das, was eigentlich unseren Job auch auszeichnet, ne? Informationen sammeln, filtern und auswerten.
Der Alpha Cap Report soll zweiwöchentlich erscheinen und dann sehr umfangreiche Informationen aus verschiedenen Bereichen der Finanzmärkte bieten, um aber auch in der doch schnelllebigen Finanzwelt einen Dranbleiber zu bieten, gibt's in den Zwischenwochen immer ein Weekly Update, wo wir auch unter anderem eine Rubrik haben, die wichtigsten Veränderungen oder Geschehnisse am Markt beleuchtet, wo wir aber auch Börsengeflüster, das uns zugetragen wird, weitergeben. Das ist oft auch in einem so frühen Stadium, dass man es noch nicht als harte Recherche nennen kann, aber es trotzdem oft so wertvoll ist, dass man einfach sagt, okay, einem guten Freund würde ich es erzählen, also erzähle ich es auch meinen Börsenbriefleserinnen und Lesern. Und dann wird es in diesem Weekly Update auch immer noch eine Rubrik Börsenwissen geben. Wir hatten auch sehr, sehr viele Studien aus, die zum Beispiel diese grundsätzlichen Themen behandeln. Bringen Aktiensplits wirklich etwas? Und zwar dann wirklich mit harten Berechnungen von Fachleuten oder von uns selber und solche Dinge. Oder funktionieren Faktorfonds? Diese grundsätzlichen Sachen, wo man dann einfach sagen kann, okay, dieses Wissen hilft mir, weil es ist statistisch signifikant, dass dieses Produkt funktioniert oder eben nicht.
Ja. Und natürlich, welche Börsenweisheit funktioniert überhaupt und vor allem, welche funktioniert nicht? Der Disclaimer ist, die meisten werden nicht funktionieren. Aber fangen wir mal so ein bisschen mal an, dass die Zuschauer und Leserinnen und Leser da draußen so ein bisschen ein Bild bekommen, wer steckt denn so dahinter und warum zeichnet dich aus, was dich auszeichnet? Das kann ich tatsächlich in dem Fall sagen. Du hast nach deiner Banklehre im 1985 VWL-Studium gemacht, bist dann später zum Wertpapierhändler ausgestiegen, bei der Hypo war das, glaube ich,
genau.
Noch. Gell?
Ich fange einfach mal von ganz vorne an. Ja. Ich habe zu Abiturzeiten im Wirtschaftsrecht-Leistungskurs bei der Kreissparkasse Wolfratshausen an einem Börsenspiel mitgemacht. Das habe ich mit einem Mitschüler gemeinsam gemacht. Wir haben das da glücklicherweise gewonnen und haben dann DK-Fonds und AEG-Aktien geschenkt bekommen dafür. Okay. Und hatten fortan auch ein Depot. Also ich hatte vorher keinen Kontakt dazu, wie auch mit dem jungen Alter und so. Und dann haben wir aber gesehen, okay, das funktioniert auch mit echtem Geld. Und seit dem Punkt war ich halt irgendwie total angezogen davon. Da Börsenzeitungen gelesen und solche Dinge und bin immer zur Bank gelaufen, die dann da noch Zettel in die Schaufenster gehängt haben, einmal am Tag mit der Veränderung der Börsenkurse. Es sind viele dabei, die es jetzt gar nicht mehr gibt, die da drauf gestanden sind, eine Feber Oil oder solche Dinge.
Ja. Auch eine AEG.
Ja, genau, genau. Und dann stand für mich eigentlich fest, okay, nach dem Abitur machst du erstmal eine Banklehre, bisschen enttäuschend, dass damals da nur ein Vierteljahr in der Effektenabteilung stattgefunden hat. Das andere hat mich eher ein bisschen gelangweilt. Aber nichtsdestotrotz habe ich es natürlich durchgezogen. Danach habe ich dann, wie du schon erwähnt hast, Volkswirtschaft studiert und habe da schon auch diese kapitalmarktnahen Themen ein bisschen in Schwerpunkt gerückt und habe dann auch meine Diplomarbeit damals zur neu gegründeten deutschen Terminbörse gemacht. Da haben wir dann mit ökonometrischen Methoden untersucht, unter anderem, ob das Put-Call-Ratio funktioniert. Und ja, das war eigentlich eine ganz, ganz nette Zeit auch. Und danach bin ich dann zur Hypo Bank gegangen, noch bevor sie von der BV übernommen wurde, und habe im Wertpapierbereich ein Trainee-Programm gemacht und habe dann dort als von 1993 bis 1999 als Wertpapierhändler gearbeitet, bis ich dann zu Burda und zu Focus damals gekommen bin.
Genau, und seitdem bist du Börsenjournalist seit 25 Jahren.
Genau.
Ich kam zwei Jahre später dazu, quasi, als Money schon gegründet war.
Wie gesagt, war damals eine nicht einfache Entscheidung, weil mir auch das Wertpapierhandeln sehr, sehr viel Spaß gemacht hat und sicherlich auch noch gut weitergegangen wäre. Aber ich habe zu dem Zeitpunkt auch schon ein Buch geschrieben als Banker, Geld verdienen mit Börsenkrisen, und wusste also, dass mir auch Schreiben sehr viel Freude macht. Und es war dann so diese Zeit der Euphorie am neuen Markt, und war mir auch klar, so als Seiteneinsteiger kriegt man nicht jederzeit irgendwie mal das Angebot, die Seiten zu wechseln. Und deswegen habe ich dann nach gutem Überlegen gesagt, okay, geht zu Focus, war damals schon ein richtig klasse Laden, und ich muss auch sagen, ich habe es wirklich überhaupt nie bereut, in die schreibende Zunft gewechselt zu sein.
Ich meine, da sind natürlich jetzt auch echt ein Haufen richtig spannende Marktphasen dabei gewesen, das ist schon klar, das hat schon auch wahnsinnig Spaß gemacht, also so geht es mir zumindest mal so ab quasi Ende der 90er, diese immer neuen Phasen, nichts ist quasi wie die vorherige Phase, auch Krisen natürlich und auch Erholungen, da ist schon viel zusammengekommen. Was würdest du sagen, was waren für dich so in all diesen Jahren, in denen du jetzt die Börse selber begleitest, erlebst und natürlich auch immer wieder erklärst und beschreibst, so die spannendsten und einprägendsten großen Marktphasen?
Also das erste war zweifelsohne der große Crash von 1987.
Den habe ich zum Glück noch verpasst.
Ende meiner Banklehre wirklich ganz live, nicht nur bei mir selber, sondern auch auf Kundenseite miterlebt habe. Im Nachhinein betrachtet muss man sagen, es ist ganz gut, in einer eher kritischen Situation in die Märkte reingekommen zu sein. Das bewahrt einen sein ganzes Anlegerleben davor, irgendwie zu euphorisch zu werden und das auch immer zu hinterfragen. Mhm. Weil direkt nach 87 gab es ja dann noch diesen Gipfel in Japan. Die haben 1989 ihren damaligen Höhepunkt erreicht, und das waren Relationen, die können nicht so sein. Das war schlimmer als später am neuen Markt. Also da war dann irgendwie allein NT&T mehr wert als die ganze deutsche Börse zusammen, und man hat immer gesagt, ja, KGVs von 70, 80 überhaupt kein Problem, und man hat aus irgendeinem Grund unterstellt, dass die japanischen Aktiengesellschaften irgendwie zaubern könnten. Mhm. Und es hat sich ja dann im Nachhinein herausgestellt, dass nach dem Absturz, der durch die Immobilienkrise hervorgerufen wurde, wo dann auch im Gefolge mehrere Lebensversicherer bankrott gegangen sind, der Nikkei-Index am längsten gebraucht hat, bis er sich wieder erholt hat. Ja. Und dann als nächster wichtiger Punkt waren auch noch diese Emerging Markets Krisen in Russland und in Thailand. Aus all solchen Entwicklungen kann man ja sehr viel lernen. Also ich glaube, dass man, wenn man sich nicht mit der Börse befasst, jetzt nicht unmittelbar sagen würde, dass ein Absturz beim Thai-Baht ein DAX irgendwie um 20% nach unten katapultiert. Und von daher, wenn man das dann mal versucht zu hinterfragen, warum ist es so, dann kriegt man ein ganz gutes Gefühl auch für die internationalen Verflechtungen und für das, wie das Geschäft von der inländischen AG auch durch sowas beeinflusst werden kann, sei es über die Rohstoffmärkte, sei es über die Beschaffung von Liquidität, was man ja in sehr vielen Krisen sieht. Da wundern sich viele Menschen immer, es war auch bei der Finanzkrise so, dass Gold zum Beispiel erstmal runtergeht, ist es ja ein Krisenklassiker eigentlich, aber dann setzt einfach diese massive Suche nach Liquidität ein, und dann wird eigentlich an jedem Markt, der umsatzstark ist, erstmal verkauft und dann günstiger wieder eingesammelt, um Liquidität zu schaffen. Und all solche Dinge lernt man halt nicht nur in, oder lernt man eigentlich nur in so krisenhaften Umfeldern und nicht so in Booms. Aber um nicht nur Negatives jetzt zu erwähnen, also es kam dann natürlich diese Wiedervereinigungseuphorie am deutschen Aktienmarkt vor allem, wurde dann leider jäh beendet, weil die Bundesbank die Zinsen drastisch erhöhen musste, weil die Inflation irgendwie ins Kraut geschossen ist. Und dann ging es aber schon relativ schnell wieder aufwärts, so in 90er Jahren, das dann in dieser Technologie-Euphorie und im sagenumwobenen neuen Markt gemündet ist, der zur Spitzenzeiten dann 347 waren es, glaube ich, Aktiengesellschaften hatte und die Deutsche Börse AG sogar geplant hat, den Handel mit Standardwerten nach London zu verlagern, weil das braucht man ja nicht mehr. Wir machen nur noch Wachstumswerte. Gut, dass es damals anders entschieden wurde.
Das stimmt allerdings. Ja. Wir waren alle auf dem Papier phasenweise Millionär mit völlig verrückten Positionen. Da kann ich mich noch recht gut dran erinnern.
In der Tat, ja.
Aber es ist der neue Markt, finde ich. Es war, wie du auch richtig sagtest, wenn man natürlich so in eher schwierigen Börsenphasen eigentlich an den Markt gekommen ist, ist es sehr heilsam. Ich fand den neuen Markt auch sehr heilsam, ehrlicherweise, weil man wird mit jeder Krise auch ein bisschen entspannter und ist ein bisschen mehr in der Lage, so ein Schrittchen zurückzumachen.
Das sehe ich ganz genauso. Da ist es auch eben sehr gut, so ein paar Zyklen schon von Anfang bis zum Ende durchlebt zu haben. Und wenn sich dadurch halt das Gefühl auch festigt, auch berechtigterweise festigt, auch dieses Mal wird die Welt nicht untergehen.
Genau, auch das, morgen geht die Sonne auf,
wenn genau, ich verrückt. Genau, und das war auch nach der Weltfinanzkrise ab 2007, 2008 nicht anders, obwohl man damals, gab es Credit Default Swaps, die signalisiert haben, das sind so Kreditausfallversicherungen, die gesagt haben, ungefähr ein Drittel aller DAX-Firmen wird pleite gehen. Ja. Kein einziger, also von daher... Ja.
Auch das muss ich sagen, Anekdote quasi dazwischen rein. Ich weiß noch, dass wir hier in der Focus Money Redaktion im Unternehmensressort zusammensaßen, als es noch richtig großes Ressort war, 2008 nach der Lehman Pleite, als die Credit Default Swaps so in die Höhe geschossen sind, wie du es gerade beschrieben hast, und wir intern saßen, als BMW über die BMW Bank eine neue Anleihe für, glaube ich, 10 Jahre begeben musste, brauchte halt frisches Kapital, ein paar hundert Millionen, und sie mussten deswegen einen Coupon von 8,5% bieten. Wir reden von BMW. Und wir saßen, also alles durchaus auch schon zu dem Zeitpunkt gestandene Finanzredakteure da und haben intern rumdiskutiert, ist aber jetzt im Moment gerade schon schwierig. Es ist genau dieses Ding, diesen Schritt nicht rauszumachen, weil mit gesundem Menschenverstand einem klar sein musste, dass BMW jetzt nicht pleite gehen wird. Und das wäre ein bombensicheres Geschäft gewesen. Am Ende des Tages, Fun Fact, hat keiner von uns privat die BMW-Anleihe gekauft, die längst zurückgezahlt worden wäre. Du hättest jedes Jahr 8,5% gemacht. Ja, was für ein schöner Deal. Ja, aber es ist da auch das Learning, wenn man auch in der Krise, es gibt wahnsinnig viele Chancen und man muss diesen Schritt zurück machen. Ne? Diese Vogelperspektive.
Es sind auch oft sehr, sehr gute Situationen, um in dem von uns im Alpha Cap Report präferierten Nebenwerten da wirklich gute Einstiegskurse zu bekommen. Weil in solchen Phasen natürlich viele Investoren auch mit Fug und Recht nach liquideren, größeren Werten suchen, die dann auch vielleicht auf der Dividendenseite ein bisschen stärker sind, obwohl das auch bei Nebenwerten teilweise, wenn man es gut analysiert, zu finden ist. Aber wenn man Geduld mitbringt und vielleicht ein bisschen Geld zum Verbilligen reserviert, dann sind das ideale Zeitpunkte oft auch, wie gesagt, für kleinere Niveau S-DAX oder vielleicht sogar noch drunter, wo man wirkliche Schnäppchen machen kann.
Ihr werdet aber natürlich auf jeden Fall, du hast es auch vorhin schon gesagt, nicht nur Deutsche, sondern auch international natürlich nach Nebenwerten Ausschau halten. Es ist ja eigentlich jetzt sehr spannende Zeiten, ne, wo wir quasi ein nur noch Big Tech Buch kennen und der Markt nur Nvidia und Co. kennt und alles an Nebenwerten so links liegen lässt.
Das war auch sogar einer der Punkte, warum wir gesagt haben, wir machen das jetzt mit dem Alpha Cap Report, weil eben, ich habe das in den ganzen Jahren eigentlich noch nie erlebt, dass es so eine geringe Marktbreite gegeben hat. Also Marktbreite mit so wenig Aktien, die den Aufschwung getragen haben. Das war nicht mal in der Technologie-Euphorie ums Jahr 2000 so. Und das ist auf der einen Seite gefährlich, bietet aber natürlich auch sehr gute Chancen, weil es gibt jetzt einfach ganz, ganz viele Werte, mittelgroß, klein, die nicht auf dem Bildschirm der Investoren sind und die halt entsprechend günstig bewertet sind, die einstellige KGVs haben, obwohl sie toll wachsen. Und wenn man da ein bisschen Geduld mitbringt und sie vor allem kennt, und das ist auch einer der Gründe, warum ich glaube, dass es jetzt ein guter Zeitpunkt zum Starten mit dem Alpha Cap Report ist. Viele von den Aktien haben auch gut informierte Anleger nicht mehr auf dem Bildschirm, weil sie sind halt nicht in den Medien vorgekommen in den letzten Monaten oder Jahren sogar. Da stand halt, jeder wollte was über Nvidia lesen zuletzt oder über Tesla oder Microsoft oder verschiedene Dinge. Und das hat auch alles seine Berechtigung, aber es ist trotzdem für die Leute, die bereit sind, ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen, und sich vielleicht erinnern, ah, da war doch noch diese tolle Aktie aus dem Automobilzuliefererbereich, die eigentlich jetzt von Umstellung auf die E-Mobilität gar nicht betroffen ist, weil sie Stoßdämpfer herstellt oder so, diese Art der Denke oder so. Da gibt es dann Sachen, wo man dann sagt, puh, die sind ja erstaunlich günstig. Und das wollen wir eben weitergeben an unsere Leser.
Und es ist ja auch so, dass auch zum Beispiel die ganzen großen Investment- und Bankhäuser im Research ja aus der Breite auch raus sind. Ne? Mittlerweile auch haben die sich natürlich auch personalbedingt, kostenbedingt, keine Ahnung, über die Jahrzehnte total verschlankt. Also es gibt ja kaum mehr Research für alles, was so ein bisschen neben den großen Märkten stattfindet.
Das ist richtig, ja. Und wenn, richtet sich das hauptsächlich an institutionelle Investoren, die vielleicht Nebenwertefonds betreiben oder an Disponenten von Versicherungsunternehmen oder und von daher ist da eigentlich, wollen wir auch so eine gewisse Demokratisierung erreichen, dass wir sagen, okay, wir kommen ran an die Informationen, wir geben es halt auch weiter, weil es, also erstens macht es Spaß, das zu lesen. Mir persönlich, bin ein ganz großer Fan des deutschen Mittelstands oder auch Mittelstand ständischer Unternehmen, auch in Amerika, wo oft noch die Gründerfamilien dahinter stehen oder die halt lukrative Nischen besetzen, auf die man so normalerweise gar nicht kommt. Und da gibt es so spannende Geschichten abseits vom DAX. Und das wollen wir auch unseren Leserinnen und Lesern ein bisschen näher bringen.
Und apropos so ein bisschen spannende Geschichten, du sagst es ja auch, das sind die Sachen, die dich immer so ein bisschen interessieren. Jetzt bist du so lange schon quasi unterwegs an der Börse. Was waren so deine spannendsten und einprägendsten Gespräche, die du hattest über die Jahrzehnte?
Und natürlich kommt da in 25 Jahren, die ich jetzt in den Medien bei Burda bin, einiges zusammen. Und es gab immer die Möglichkeit, auch ganz tolle Leute zu sprechen, teilweise unter direkter Vermittlung von unserem Verleger. Und da denke ich an eine ganz lustige Sache zurück. Einer der Google-Gründer, der Sergey Brin, den kannte Hubert Burda persönlich und hat es ermöglicht, dass ich noch bevor Google an die Börse gegangen ist, auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos ihn interviewte. Richtig aufgeregt war ich, weil ich war damals noch nicht so lange bei Focus und bin da hingefahren, besten Anzug angezogen und habe in einem Café sage und schreibe 3 Stunden auf Sergey Brin gewartet. Dann kommt er rein, war total freundlicher junger Mann und hat gesagt, ja, er hat jetzt eigentlich keine Zeit mehr für das Interview, weil er will zum Fahrertraining von Audi. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum er nach Davos gekommen ist. Mein Verleger, ich kriege richtig Ärger, wenn ich jetzt ohne Interview heimkomme. Und das End vom Lied war dann, dass ich Sergey Brin von Google stehend in einem Postbus interviewt habe mit so einem kleinen Blöckchen. Und wir haben dann zumindest noch ein Einseiteninterview rausgekriegt. Und wo ich auch wirklich sehr, sehr gerne dran zurückdenke, auch weil er so ein sehr, sehr angenehmer Mensch war und auch ein sehr guter Investor, ist von damals von PIMCO, diese Asset Management Gesellschaft, die dann später...
Größte Anleihenkönig
der Welt. Das war damals der Bill Gross, der übers Blackjack-Spielen an die Börse gekommen ist und wirklich auch so ein wahnsinnig analytischer Denker war. Das hat sich immer gemerkt, wenn man mit ihm gesprochen hat. Und der war sehr, sehr bedächtig und ganz ruhig. Und den habe ich auch mal interviewt, als PIMCO schon zur Allianz gehört hat. Und damals gab es noch diese Voice-Recorder, die auf Stimmen, die nur angesprungen sind, wenn es eine gewisse Lautstärke hatte. Und der hat halt so bedächtig und ruhig gesprochen, dass ich danach, wo ich mir das Band anhören wollte, nichts drauf war. Und dann musste ich dieses ganze Gespräch händisch irgendwie nachtragen und nach bester Erinnerung, aber hat dann auch irgendwie geklappt. Aber das ist auch so ein bisschen so eine Parallelität zwischen den beiden Bereichen, die ich dankenswerterweise in meinem Berufsleben habe, Finanzmärkte und Medien. Es kommt nicht immer so schlimm, wie es am Anfang ausschaut, und es gibt oft noch einen zweiten Weg. Irgendwie die meisten Sachen lassen sich fixen.
Ja, das stimmt allerdings, ja. Und wir haben es vorhin drüber im Vorgespräch schon drüber gesprochen. Jeder, der ein bisschen länger in diesem Geschäft ist, kennt das, dass man Interviews ab und zu mal aus dem Kopf schreiben musste, weil einen die Technik verlassen hat. Das kennt man heute im iPhone- und Co-Zeitalter irgendwie gar nicht mehr, aber das war früher so und das hat trotzdem immer wieder funktioniert, ne?
Genau.
Und die Leute waren da auch durchaus zugänglicher und gesprächiger, als das vielleicht heute der Fall ist. Das muss man auch sagen.
Ja, da hat sich natürlich auch regulatorisch sehr, sehr viel geändert, auch beim Research. Da gibt es auch EU-Vorgaben, dass Research kostenpflichtig sein muss. Und da hat man meiner Meinung nach dem normalen Anleger einfach einen Bärendienst erwiesen, weil man sieht es ja einfach an der weniger Verfügbarkeit von gutem Research-Material. Und war gut gemeint, aber nicht wirklich gut gemacht.
Wie so oft, genau, ist die Regulatorik da übers Ziel ganz weit hinausgeschossen. Was würdest du sagen, sind so die, über den Zeitraum der letzten so 20, 30 Jahre, was waren so die größten oder wichtigsten Veränderungen so an der Börse? Ich meine, wir haben viele technische Fortschritte natürlich. Du hast selber erwähnt, wie du eben noch bei der Sparkasse früher das Zettelchen gemacht hast, bis hin zum, bis zu den ersten Online-Depots. Heute kannst du beim Neo-Broker irgendwie allerlei technische Tools nutzen, die es wirklich früher nur im Handelsraum bei den Profis gab. Da ist schon wahnsinnig viel passiert. Was würdest du sagen, sind so die wichtigsten Neuerungen über die Jahrzehnte?
Also natürlich ist der Kostenfaktor ganz großer. Früher war das gang und gäbe, dass man, egal wie groß die Order war, 30 D-Mark und später 30 Euro Mindestgebühr gezahlt hat. Und das ist natürlich für die Rendite auch alles andere als förderlich. Und vor allem sehe ich auch auf der Produktseite eine ganz tolle Verbesserung, was man jetzt alles hat. Es gibt Zertifikate physisch hinterlegt auf Gold, auf Silber. Es gibt verschiedenste, die ganzen ETF-Revolution, die es einem wirklich ermöglicht, so teilweise 0,12% Jahresgebühr, auch exotischere Indizes zu spielen. Es gibt im Rohstoffbereich Körbe auf Commodity-Indizes und lauter solche Dinge, die halt wirklich das Spektrum erweitern. Da kann ich immer nur an die Anlegerinnen und Anleger appellieren, dass man wirklich diese Freiheit, die man hat, weil man muss als Privatanleger keine Benchmark beachten, man muss keine gesetzlichen Vorgaben, dass man wie ein Assekuranzdisponent 90% in Anleihen stecken muss oder Vergleichbares, muss man ja alles nicht befolgen, weil es sich selber und vielleicht der Familie Rechenschaft schuldig, und in diesem sehr weit gesteckten Rahmen kann man heute Sachen kaufen, die halt früher einfach unvorstellbar waren. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, als solche Firmen wie Hornblower und Fischer überteuerte Optionen an Privatanleger in Deutschland verscherbelt haben, die eigentlich dann da so teuer gewesen sind, dass die Anleger gar keine Chance hatten, überhaupt jemals ins Gewinnen zu kommen. Einfach nur, weil es keine Hebelzertifikate gab. Jetzt heutzutage gibt es Faktorzertifikate mit einem konstanten Hebel. Es gibt Knockout-Zertifikate, die wirklich keinen Zeitfaktor mehr haben, wie ein Optionsschein. Und wenn man diese Produkte, die wir, wie erwähnt, auch in geringer Dosierung im Alpha Cap Report spielen werden, wenn man die einzusetzen weiß, dann sind da wirklich viele Sachen dabei, die eine tatsächliche Verbesserung für Anleger bieten.
Und natürlich vergesst man nicht die vielen neuen Möglichkeiten, die auch die ETFs heutzutage bieten, eben auch mal einzelne Themen und Ideen auch zu spielen, ne? Was früher natürlich so nicht möglich war. Und natürlich muss man auch sagen, das Thema Informationsbeschaffung hat sich dramatisch verändert. Heute ist es irgendwie gefühlt natürlich viel einfacher. Man kommt viel mehr an dieses Ding ran. Alle Informationen sind immer permanent im Markt verfügbar. Das ist, finde ich, Fluch und Segen zugleich. Würdest du das so teilen?
Das würde ich auf jeden Fall so teilen, weil die Meinungen, die man in großer Zahl oder die Analysen, die man in großer Zahl vor allem zum breiten Markt, jetzt nicht so sehr zu Einzeltiteln, aber zur Gesamtbörse bekommt, sind natürlich oft auch widersprüchlich. Manchmal sind sie auch gefärbt es ist einfach ein Unterschied, ob das Buy-Side- oder Sell-Side-Analyst ist. Und dann hat man auch noch sehr, sehr viele Crash-Propheten, die auch allein durch die Verschlagwortung in den sozialen Medien sehr präsent sind. Und das kann einen schon mal ganz konkret verunsichern. Also ich finde es prinzipiell sehr gut, auch mal negative Meinungen publik zu machen. Und das gehört auf jeden Fall dazu. Nur diese permanente Verunsicherung kann natürlich auch insofern Rendite kosten, weil wenn ich 3 von den Artikeln und dann kriege ich immer mehr davon reingestreamt, ja, dann verkaufe ich halt mal was, was dann irgendwie ein halbes Jahr später 30% höher steht, ja, oder noch mehr. Und von daher ist es schon nicht einfacher geworden. Es ist toll, dass es das gibt, aber man sollte sich schon ein bisschen trainieren. Und ein alter Trick von mir ist halt auch immer, dass ich bewusst die Artikel lese, die meiner aktuellen Positionierung widersprechen und die auch meiner Meinung irgendwie widersprechen. Erstens, damit mir sowas auch noch in Zukunft reinstreamt, und einfach, dass ich auch mal ein anderes Argument, so wie man es ja im Privatbereich auch macht, dass man sagt, okay, nee, ich höre mir das jetzt mal an.
Genau, vielleicht bin ich auch ein bisschen blind gerade in dem Moment, ja.
Genau, weil es gibt einfach diesen Spruch, wie man liegt, so lügt man an der Börse, und der ist nicht von der Hand zu weisen.
Gutes Stichwort. Hast du Lieblingsbörsenweisheiten, die tatsächlich funktionieren in dem Zusammenhang, die man taktisch auch so ein bisschen mit anwenden kann? Du hast es vorhin gesagt, es wird natürlich auch diese Rubrik geben, wo man das auch mal wirklich statistisch überprüft.
Also was mir eigentlich ganz gut gefällt, auch wenn es ein bisschen düster ist, ist die Börsenweisheit, die Märkte können länger irrational bleiben als du liquide. Ist wirklich so, dass man es im Kopf behalten sollte. Ich kenne nicht wenige Leute, die in den ganzen letzten Monaten einfach permanent, weil die Argumentationslage so überbordend war, dass da die Kurse runtergehen müssen, halt einfach ein Short nach dem anderen gemacht haben. Und es ist halt, es ist mal ein paar Prozentpunkte runtergegangen, aber es ist nie diese große Korrektur gekommen. Und kann sein, dass der Markt jetzt genau so agiert, wie es der Spruch sagt.
Ja. Oder eben wie vor 2 Jahren permanent quasi jeder nur noch bei der Dip geschrien hat und dann eben doch feststellen musste, dass wir halt einfach mal ein Jahr mit fallenden Kursen erleben werden, sowohl auf Aktien als auch auf der Anleihenseite. Ne?
Und einer, der dann natürlich sehr, sehr gut dazu passt, zu dem gerade genannten Börsenspruch, ist auch, dass das Unvermeidliche geschieht nie an der Börse, das Unvorhergesehene immer. Das ist genau, selbst größte Investoren, die vor denen man eigentlich nur einen Hut ziehen kann, wie der Ray Dalio oder der Einhorn, die haben so viel Geld mit Shorts auch verloren, weil es einfach so evident war, dass der Markt runtergehen muss. Und
er hat das nicht getan.
Wenn alle so positioniert sind, gibt's halt keinen mehr, der die Gegenposition einnimmt. Ja. Und das sollte man sich schon irgendwie auch vor Augen führen.
Ich finde, dass was gerade diese Themen angeht, waren die letzten 2 Jahre eigentlich wahnsinnig prägend. Wie wahnsinnig weit alle vermeintlichen Experten und Superstrategen neben dem Markt liegen können und das mit 100%iger Überzeugung. So wie wir eben die am besten zu prognostizierende Rezession letztes Jahr erlebt hätten haben sollen. So ist die richtige grammatische Formulierung in den USA. Und sie kam halt nicht, sondern das Gegenteil ist passiert. Wir haben eine dynamischere Wirtschaft erlebt mit sehr guten Unternehmensgewinnen, die gestiegen sind und natürlich sehr vielen steigenden Kursen. Und dieses Jahr am Jahresanfang lagen auch eigentlich wieder alle daneben. Und jetzt rennen sie alle dem Markt ein bisschen hinterher. Ne?
Da schließt sich auch so ein bisschen für mich zumindest der Kreis zu dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe, dass es gar nicht so schlecht ist, wenn man die ersten Börsenerfahrungen sammelt in Phasen, wo es nicht so gut läuft und wo man selber vielleicht sogar auch mal Verluste macht. Weil man hat jetzt zum Beispiel auch gerade in der Phase, die du angesprochen hast, dieser eigentlich sehr, sehr brillante Spekulant auch, Michael Burry, bekannt als The Big Short, der halt das letzte Mal, als es wirklich runtergegangen ist, horrende Summen verdient hat und das halt einfach auf diese Situation jetzt überträgt. Sie ist aber anders. Und das sollte man selber halt auch vermeiden, dass man mit einer Sache, mit der man mal gut Gewinn gemacht hat, dass man denkt, man könnte das schablonenhaft auf was anderes übertragen. Also da muss man dann schon sagen, ja, war schön, durfte, aber man muss es irgendwie dann auch einordnen, ob es beim nächsten Mal wieder funktionieren könnte.
So, abschließend müssen wir natürlich noch mal ein bisschen, will ich noch ein bisschen nachbohren. Was sind so für dich die wichtigsten Informationen und Fakten, die du sammelst, um einen attraktiven Wert für dich rauszufinden, eine attraktive Aktie?
Also ich lege mir auf jeden Fall immer einen Fundus an. Das sind jetzt keine Papierglatten wie früher, aber wenn ich irgendeine Aktie lese, die ich noch nicht gehört habe, kommt die auf jeden Fall in meinen Online-Ordner, dass ich irgendwann mal anschaue, was macht dieses Unternehmen. Ich schaue auch ganz bewusst auf den Seiten der Börsenbetreiber die Segmente, die jetzt nicht so im Rampenlicht stehen, zum Beispiel Entry Standard oder solche Dinge von der Deutschen Börse AG. Da drücke ich mir dann mal die ganzen Nebenwerte aus und gehe sie halt in einer ruhigen Stunde mal durch und schaue, ob ich da irgendwie einfach mal so vom ersten Anschein was Interessantes finde. Kann zum Beispiel dann auch eine interessante Chartformation sein, dass man über längere Zeit halt einfach einen intakten Abwärtstrend hatte und jetzt aber so hockeystickartig unten rausbricht zum Beispiel. Das kann ja ein Signalgeber sein, sicherlich nicht der einzige. Eine andere Quelle, um überhaupt so einen Fundus an Aktien zu kriegen, die man anschauen kann, ist, dass ich mir Indizes angucke. Zum Beispiel in Amerika ein Russell 2000 oder ein Russell 3000 für die ganz kleinen AGs. Dass ich halt schaue, ja, okay, was sind da für Mitglieder drin? Und da kommt man sogar manchmal auf Branchen, die es vielleicht ja gar nicht gibt hier. Also das finde ich zum Beispiel halt auch sehr, sehr spannend, weil in Deutschland wir haben ja nicht so eine Kapitalmarktkultur wie Amerika. Und bei uns gibt es halt einfach insgesamt wesentlich weniger börsennotierte Firmen. Und auch wenn man DAX ansieht, da fehlen ja ganz wichtige zentrale Bereiche. Also im DAX ist jetzt kein großer Nahrungsmittelhersteller, im DAX ist kein Rohstoffwert zum Beispiel, obwohl das zwei Bereiche sind, die in jedem Segment der Wirtschaft benötigt werden. Und das haben wir als drittgrößte mittlerweile Volkswirtschaft der Welt, haben wir nicht auf dem Kurszettel. Allein das sollte ja schon irgendwie ein Zeichen sein, dass man da sein Homebias irgendwie ein bisschen, also seine Heimatliebe am Aktienmarkt ein bisschen überwindet und sagt, okay, auch in Europa, es gibt auch in Italien tolle mittelständische Unternehmen oder kleine Unternehmen, auch eben oft familiengeführt, die einfach ein gutes Geschäft haben. Und dann denke ich an französische Campinganbieter zum Beispiel oder so, die halt einfach gut sind, oder? Dann kann man auch zum Beispiel halt auch die Standorte mal so ein bisschen abklopfen. Es gibt halt einfach Firmen, zum Beispiel Glashersteller, gibt es einen in Frankreich, Verallia, der hat halt einfach günstigere Rahmenbedingungen, weil der Strom billiger ist, als wir es zum Beispiel in Deutschland haben, bei Gerresheimer oder so. Und solche Sachen schaue ich mir an, also schon auch so ein bisschen das Makrobild. Ja. Und dann ist ein ganz wichtiger Punkt für mich auch, dass ich mir das Aktionariat ansehe. Also wie groß ist der Free Float? Also ich finde es immer ganz sympathisch. Also allein, dass eine AG familiengeführt ist oder so, ist kein Garant, dass es keine Kursverluste gibt. Ein gewisser Garant ist es schon, wenn die dann noch an Bord sind. Also so ein gewisser Ankeraktionär, das ist schon auch immer so ein Argument, wo ich mir sage, kann in der nächsten Krise kein Schaden sein. Und dann natürlich ganz klassisch, also ich schaue mir das Research-Material an, ich schaue mir die Kennzahlen an, was natürlich bei Nebenwerten ein bisschen schwerer auch für uns als Journalisten ist, als bei Siemens, wo ich einen 300-seitigen Bilanz-PDF jedes Jahr bekomme oder so. Und von daher ist es schon ein bisschen manchmal Number-Crunching, aber es ist nötig.
Ja, genau, es ist halt natürlich mehr Aufwand und auch man muss sehr viel mehr selber graben, ne? Als das jetzt bei, keine Ahnung, einer SAP der Fall wäre.
Dann ist es für mich auch noch sehr, sehr wertvoll, aus Publikationen, die gar nichts mit dem Finanzmarkt zu tun haben, Informationen zu kriegen. Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Medizinzeitung irgendwas über ein neues Präparat lese, das oder es kann auch mal eine breitere Zeitschrift sein, die ein Interview mit irgendeinem Vorstandschef haben, wo ich dann sage, okay, springt dich quasi an, die wissen, was sie tun. Das ist so eine Sache, die mir dann beim Halten von Positionen oft auch hilft. Ist zum Beispiel für mich ein gutes Beispiel. Bei BioNTech habe ich mal in der Zeit ein Interview mit den beiden Gründern gelesen und bei denen habe ich auch das Gefühl, dass sie wissen, was sie tun. Ja. Und okay, es ist der Kurs halt mal zurückgegangen aus Gründen, die man auch nachvollziehen kann, genau. Aber bleibt halt im Depot. Solche Dinge.
Ja, das ist halt die Story dahinter ist schon auch wahnsinnig wichtig. Ne? Das ist, ich war da früher als Unternehmensjournalist schon auch immer hinterher, eben wie du selber sagst, auch außerhalb der Finanzpublikationen unterwegs zu sein, um zu sehen, wie stehen diese Unternehmen innerhalb ihrer Branche da, innerhalb einer Gesellschaft, eines Landes da und natürlich auch im Vergleich zu allen anderen. Ne? Das ist, sind natürlich quasi weiche Faktoren in Anführungszeichen, die aber das ganze Fundament so ein bisschen unterlegen, das dann die Zahlen idealerweise natürlich bestätigen.
Wo bei mir immer ein bisschen die Warnlampen angehen ist, wenn bei Firmen, es kommt relativ häufig im Biotech-Bereich vor, bei den kleineren Vertretern, dass jede noch so kleine News gemeldet wird. Ja. Haben wir eine Kooperation mit so und so abgeschlossen oder solche Dinge, ja, die aber jetzt erstmal überhaupt keine Relevanz fürs Tagesgeschäft haben und auch keine Cashflows bringen. Und da schaue ich schon ganz genau, genauso wie ich oft auch gerade bei Nebenwerten in diese Briefe der des Managements an die Aktionäre, machen nicht alle, aber manche haben das auf ihrer Investor Relations Seite im Internet. Da schaue ich zum Beispiel rein, wie da einfach so die Tonalität ist. Ob das zu euphorisch, ob es zu verkäuferisch ist. Auf den Busch geklopft wird. Und solche Sachen, da gucke ich dann lieber nochmal genauer hin.
Damit man die Schaumschläger von den wirklichen Perlen auch unterscheiden kann.
Genau.
Andi, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir für dieses Gespräch.
Ich danke dir.
Ich freue mich sehr auf den AlphaCap Report. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Einfach mal testen. Wir werden hier unten alles einblenden, den Link dazu reinpacken. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Ich kenne es jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen. Im Hintergrund sehe ich schon die Vorbereitungen der letzten Monate. Da ist schon sehr viel Vorarbeit auch mit drin. Und ich freue mich richtig drauf auf den AlphaCap Report. Ich hoffe, ihr auch. Wie gesagt, kann es wärmstens empfehlen. Einfach mal ausprobieren und reinschauen. Und wenn es nichts ist, das glaube ich allerdings nicht, dass das Verfall sein wird, denn Andy liefert seit Jahrzehnten doch recht beständig einen ziemlich guten Track Record. Das muss ich ihm ehrlicherweise anerkennen als Kollege. In diesem Sinne danke ich dir nochmal für deine Einblicke und euch fürs Zuschauen. Bis dahin.
Danke.
Ciao.